Münchner Baugeschichten. Der englische Garten.
Die Sonne glitzert in den Marskrügen. Es duftet nach Schweinsbraten und Händel. Viele Menschen treffen sich im Schatten der Kastanienbäume. Der Biergarten am chinesischen Turm ist mit seinen 7000 Sitzplätzen einer der beliebtesten Treffpunkte der Münchner.
Hey Stefan, servus.
Ja, servus Michi, das ist aber ein Zufall, dass ich dich hier treffe.
Ja, was treibt denn die vom Bodensee da zu uns her zum chinesischen Turm?
Ich wollte mir mal ein paar Sehenswürdigkeiten in München anschauen und da haben wir gedacht, ich fange beim englischen Garten an.
Das ist eine gute Idee, denn der englische Garten ist wirklich eine Sehenswürdigkeit. Er ist einer der ältesten öffentlichen Parks der Welt und jährlich kommen über 3,5 Millionen Menschen hierher. Parkverwalter Thomas Köster kennt die Anfänge des englischen Gartens ganz genau. Und diese Anfänge liegen in der Zeit kurz vor der Französischen Revolution. Es rumort in Europa. Große Veränderungen liegen in der Luft. Von denen lässt sich auch Kurfürst Karl Theodor anstecken.
Sir Benjamin Thompson, spätere Graf Rumford, der ja der Berater war hier vom Kurfürsten, kam dann die glorreiche Idee, tatsächlich aus diesem königlichen Jagdrevier den ersten Bürgerpark, der für die Bürger war und nicht für irgendeinen Hofstaat eingezäunt oder sonst wie mit Mauern umgeben wie im Nymphenburger Schlosspark, sondern wirklich nur für den Bürger ein Park geschaffen worden ist, in dem er sich frei bewegen konnte. Und das war natürlich für die damaligen Zeiten auf königlichem Grund, sich frei bewegen zu dürfen. Und das war was ganz Liberales und was ganz Tolles. Und das wirkt bis heute, wie man sieht, sonst wären nicht so viele Menschen noch hier.
Der chinesische Turm ist schon beeindruckend.
Ja genau, der Turm steht im Herzen vom englischen Garten und ist wohl einer von den bekanntesten und schönsten Biergärten in Minga.
Wenn man den in echt sieht, dann ist der schon der Wahnsinn. Vor allem ist er komplett aus Holz und ziemlich hoch.
25 Meter ist er hoch, der chinesische Turm. 1789 ist er als Aussichtsturm und Musikpagode vom Architekten Josef Frei geplant worden. Johann Baptist Lechner hat ihn aufgebaut. Vorbild war die 10-stöckige und fast 50 Meter hohe Pagode im Londoner Kew Garden, die schon 1762 fertiggestellt wurde.
Warum chinesisch? Weil in dieser damaligen Zeit diese weiten Entfernungen bis China, diese Reisen, das konnte sich nicht jeder leisten. Das waren eigentlich nur die Reichsten, die das machen konnten. Und es war was ganz Besonderes, wenn man chinesische Vasen oder chinesisches Porzellan mit nach Europa brachte. Aber auch die chinesische Architektur.
Hat denn der chinesische Turm die beiden Weltkriege schadenfrei überstanden?
Tja, 1944 ist der Turm durch einen Bombenangriff abbrennt. Im Anschluss 1952 ist er mit Spendengeldern von den Münchner Bürgern wieder aufgebaut worden.
Kann man da eigentlich rauf auf den Turm?
Früher ist schon gegangen, also während der Biedermeierzeit halt. Das war in der ersten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Da war der exotische Turm und die Wirtschaft daneben ein bekanntes Ausflugsziel für die Münchner. Schon damals ist bei Bier und Tanz zünftig hergegangen.
So wie heute?
Ja genau, damals hat man aber im Turm noch gefeiert.
Und wie sind die Leute dann darauf gekommen?
Ja, der Turm hat in der Mitte einen Aufgang. Im Erdgeschoss ist das Bier drunter geworden und da hat man gegessen. Im ersten Stock ist tanzt worden und im dritten Stock hat Musik gespielt.
Die Musik, die sitzt ja immer noch da oben. Aber so wie es aussieht, tanzt da keiner mehr. Vielleicht können wir nachher ja mal raufgehen.
Ja, das geht halt leider nicht mehr. War viel zu gefährlich. Weißt schon, der Denkmalschutz halt.
Nicht nur der chinesische Turm steht unter Denkmalschutz. Verwalter Thomas Köster ist froh, dass der gesamte Park geschützt ist.
Wir haben hier einen Park, der 1789 ins Leben gerufen worden ist. Und er ist ein Zeitzeuge, es ist ein Dokument seiner Zeit mit Monopterus, chinesischer Turm, Rumford-Schlössel, also diese Einrichtungen, die hier drin sind, die kleineren Denkmäler auch. Das braucht es einfach, um dieses Zeitdokument zu bewahren, nicht nur für eine Generation, sondern für ganz viele Generationen.
Weißt du was? Ich habe jetzt eine Idee. Schau mal, da hinten stehen ein paar Kutschen. Hast du Lust? Drehen wir unten mit einer.
Ja, selbstverständlich, super Idee.
Pack mal's, geh weiter, dring aus, geh mal.
Mit 376 Hektar ist der englische Garten eine der größten innerstädtischen Parkanlagen der Welt. Größer als der Central Park in New York oder der Hyde Park in London. Er erstreckt sich heute von der Innenstadt, vom Hofgarten am Odeonsplatz, bis weit in den Norden der Stadt. 78 Kilometer Wege gibt es im englischen Garten, davon ca. 12 Kilometer Reitwege. Diese Form des Parks war zur Zeit der Französischen Revolution ganz neu. Vorher hat man versucht, die Natur zu beherrschen. Parks waren streng geometrisch angelegt. Nun ist Natürlichkeit angesagt.
Das kam einfach aus England, dieser Gartenstil. Es entstanden in der Landschaftsmalerei. In England waren die ersten Strömungen schon dagegen, die Natur immer zu unterdrücken. Und diese Welle schwappte dann auch über nach Frankreich und nach Deutschland. Das war dann sozusagen Mode. und deswegen englischer Landschaftsstil.
Du, hey, taugt dir die Kutschenfahrt?
Ja, die Kutschenfahrt ist schon eine super Sache. Aber was jetzt das da oben, das runde Steindings mit den Säulen, sind wir jetzt in Griechenland oder was?
Der Monopteros, der Rundtempel im griechischen Stil, wurde 1836 von Leo von Klenze errichtet. Er steht auf einem künstlichen Hügel und bietet einen schönen Rundblick über Park und Stadt.
Mir kommt es eigentlich gar nicht so vor, als ob ich in der Stadt wäre.
Gell, da kommst du davor wie daheim auf dem Land.
Ja, das dann doch nicht ganz.
Du, vor 200 Jahren war der Park ein bisschen kleiner, aber da hat es genau da Viecher gegeben.
Ochsen gab es, es gab Pferde, es gab Schweine. Und die Ochsen konnte man zum Beispiel auch draußen sehen. Unterhalb von Monopteros grasten die auch im Sommer. Das war jetzt keine Stallviehhaltung. Dann ist der von 1798 bis 1804 erweitert worden bis zum Aumeister. Und es wurde der Kleinhisseloer See angelegt durch Oberst Werneck. Das waren so seine Verdienste. Damit hatte er nochmal 125 Hektar dazu bekommen. Und erst im letzten Jahrhundert, also bis 1950, ist eigentlich die Größe wie heute entstanden. Da kam dann noch ein Stück Staatsforst dazu. Es kam das sogenannte Maffeische Lokomotiven-Industriegelände dazu. Sodass man sagen kann, das ist ein langsam gewachsener Park.
Hey, die sind ja nicht ganz sauber, die rennen ja nackt rum. Komm hier, dann machen wir mit.
Ja, schau hier. Da hinten tupfen sie ja auch noch ein Eisbach rein.
Auf geht's, Michi, wie sieht's aus?
Na, du kannst mich gern haben. Putz dich, du Gnädel.
Jetzt stell dich nicht so an.
Du, jetzt schau mal lieber, dass wir langsam wieder ein schönes Messer kriegen, hä?
Ja, wenn wenigstens die Wege gerade wären, dann wird's schneller gehen.
Ja, man kann gerade meinen, die haben kein System gehabt.
Der Stadtplaner und Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Sckell war Begründer der klassischen Phase des englischen Landschaftsgartens in Deutschland. Er hat die scheinbar natürlichen Wege im englischen Garten auf unkonventionelle Art geplant, weiß Parkverwalter Thomas Köster.
Der Friedrich Ludwig von Sckell hat mit dem Blick voraus und einem langen Stab mit einer Eisenhülse unten dran Wegestrukturen mit einer Linie eingezeichnet und die Gärtner liefen mit Pflöcken hinterher und haben dann die Linie abgepflockt, um den Wegeverlauf dann zu markieren.
Jetzt meine ich, haben wir unser Messerl verdient, hä? Pass auf, jetzt zeige ich dir noch einen anderen schönen Biergarten im englischen Garten. Also, auf geht's zum Maumeister.